Herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts. In der heutigen Folge dreht sich alles um die spannende Frage, was passiert nach der Hochschule? Wir nehmen uns die Zeit, um wertvolle Tipps und Tricks zur Bewerbung sowie die Erwartungen an Absolventen zu durchleuchten. Dabei haben wir das Vergnügen, einen erfahrenen Teamleiter der Firma M2O Aero Engines in unserem Studio zu begrüßen.
Gerne. Hallo, liebe Hörer. Christian Scholl ist mein Name. Ich bin mittlerweile fast 18 Monate bei der M2O Aero Engines als Teamleiter tätig. Mein Team beschäftigt sich schwerpunktmäßig in den Themen IT, Applikationen am Shopfloor und im Quality Management, aber auch mit den Bereichen Stammdatenmanagement und Toolmanagement. Ja, als erstes würde ich sagen, das ist ein zweiseitiges Verhältnis, weil der War of Talent hat längst begonnen. Das heißt, wir kämpfen nicht mehr nur in Deutschland um die besten Kandidaten und Kandidatinnen, sondern es ist mittlerweile ein weltweiter Kampf geworden, Kollegen und Kolleginnen nach der Hochschule an unsere Unternehmen zu binden. Und die Frage, die man sich heute als Führungskraft einfach stellen muss, ist, was brauche ich für mein Team, um mein Team zum Erfolg zu führen und möglichst Mitarbeiter so lange ans Unternehmen zu binden, damit sie nachhaltig sozusagen einen Charakter im Unternehmen darstellen. Ich denke, ein guter Weg, Seli, ist, dass man generell natürlich in seiner Studienzeit auch eine Begleitung in Form von Werkstudententätigkeit oder wirklich richtiger Praktika macht, nicht nur Pflichtpraktika, sondern auch versucht in seinen Semesterferien bei diversen Unternehmen oder auch Branchen, wo man generell ein Interesse hätte, mal reinschnuppert und eben auch dort für sich sozusagen herausfindet, was ist denn das ideale Berufsbild, was ich später für mich begleiten möchte. Also ich denke, wichtig ist, vielleicht gerade auch im Bachelorstudium, ja, wenn man den ersten Schritt in der universitären Welt geht, dass man dort vielleicht wirklich die Firmen auch wechselt und wirklich für sich sozusagen ein abwechslungsreiches Portfolio an Praktika oder Tätigkeiten zusammenstellt. Als Werkstudent würde das zum Beispiel bedeuten, dass man jedes Semester sich auch wieder einen neuen Arbeitgeber sucht, um erstmal, sage ich mal, die möglichen potenziellen Arbeitgeber in der Branche kennenzulernen, wo man später Fuß fassen möchte. An Masteranden würde ich dann eher empfehlen, sich auf ein Unternehmen zu fokussieren, idealerweise natürlich aus der Zeit schon als Bachelorand oder Bachelorantin, wo man dann entsprechend sozusagen tiefer reingeht und dort dann maximal die Abteilungen noch wechselt, um das Unternehmen quasi vielfältiger in seiner Breite kennenzulernen. Ja. Also wichtig ist, denke ich mal, dass man halt auch noch die gängigen, sage ich mal, Jobsuchmaschinen verwendet, um generell erstmal einen Marktüberblick zu bekommen, wer sucht denn in meinem möglichsten Berufsbild sozusagen alles meine zukünftige Position. Das ist ein Einstieg. Dann gibt es natürlich verschiedene Portale wie Kununu, wo ich auch etwas über mögliche Arbeitgeber lesen kann. Hier gilt natürlich auch immer ein bisschen der Mantel der Vorsicht zu wahren, weil natürlich nicht alles, was in diesen Portalen drinsteht, auch tatsächlich der Realität entspricht. Die Wahrheit liegt immer irgendwo in der Mitte, aber natürlich ist es so, habe ich mehr negative Kommentare, sollte ich natürlich eher auch kritischere Fragen, wenn ich mich dort bewerbe, im Bewerbungsgespräch stellen, weil es ist nicht mehr so wie früher, dass man sich als Absolvent bei einer Firma bewirbt, sondern die Firma bewirbt sich auch bei mir als Absolvent. Das heißt nicht, dass das Mächteverhältnis sich komplett jetzt auf die eine oder auf die andere Seite verschoben hat, wie das sicherlich in meiner Generation noch mehr der Fall war, wo die Arbeitgeber sicherlich noch mehr Dominanz im Vorstellungsgespräch hatten wie heute. Aber nichtsdestotrotz, das immer im Hinterkopf behalten, ihr bewerbt euch nicht nur bei den Firmen, sondern die Firmen bewerben sich auch bei euch. Also ich sag mal, als Berufseinsteiger ist es wichtig, dass man vielleicht ein Grundprofil hat, ja. Aber später mit steigender Berufserfahrung und, sage ich mal, auch steigender Kompetenz damit, ist es schon sehr wichtig, dass man seine Skills sozusagen und seine, ja, auch, sage ich mal, berufliche Erfahrung mit anderen teilt auf dem Markt, weil das einen natürlich dann auch später mögliche Wechsel einfacher macht oder auch, sage ich mal, unerwartete Angebote auf dem Markt auf einen zukommen, die auch einmal einem die Hilfestellung geben können, entweder im eigenen Unternehmen eine andere Position zu ergattern oder eben dann auch Möglichkeiten nach außen zu spiegeln. Wo könnte ich denn alternativ anfangen, wenn ich mich zum Beispiel weiterentwickeln möchte, wenn mir die Weiterentwicklung in meinem aktuellen Unternehmen eher gehemmt ist? Ja. Also ich denke, ganz wichtig ist, dass man sich wirklich bei seiner Bewerbung Gedanken macht. Also was möchte ich darstellen? Also man beschäftigt sich einerseits mit der Position, wie ist sie ausgeschrieben. Auf diese Ausschreibung sollte man auch in Form seines Anschreibens auch heute noch schon auch ein bisschen eingehen. Aber in erster Linie sollte man natürlich gerade als Berufseinsteiger seine Stärken, seine Erfahrungen, meine Fähigkeiten sozusagen hervorheben, ja. Und das spielt schon eine große Rolle. Und vor allem die Bewerbung nicht überlasten. Also bitte auch darauf achten, dass man eben nur zum Beispiel, wenn man Praktikumszeugnisse hat, die zwei aktuellsten zum Beispiel beifügt. Oder auch nur aktuelle Abschlusszeugnisse von diversen Seminaren, die nicht älter wie 5 Jahre sein sollten. Weil alles, was darüber hinausgeht, verschwimmt dann eher etwas im Bewerbungsprozess. Ja, da können wir auch wieder ansetzen an dem sozusagen, was gehört rein. Also wichtig ist halt, dass man sich mit der Stellenausschreibung beschäftigt. Was fordert der zukünftige Arbeitgeber? Und wenn ich irgendwelche Abschlüsse gemacht habe, die mit der eigentlichen Position aktuell nichts zu tun haben, ja, und ich nur damit zeigen will, ich bilde mich regelmäßig fort, kann ich mir die auch sparen, die beizulegen. Weil letztendlich muss man immer dran denken, jede Unterlage, die in der Bewerbung dabei ist, muss sowohl die HR-Abteilung als auch der Vorgesetzte natürlich scannen, um grundsätzlich erstmal zu sehen, ist da noch irgendetwas dabei, was vielleicht für uns von Interesse ist. Also die Bewerbung nicht überfrachten. Das ist ganz wichtig, da einen gesunden Menschenverstand walten zu lassen. Weniger ist mehr. Und auch auf die Diskussion, wie man als klassische Sally, eine sehr gute Frage, wo ich, sage ich mal, keine Pauschalantwort drauf habe. Aus meiner eigenen Erfahrung, man sollte die Bewerbung immer, sage ich mal, an das Unternehmen anpassen. Das heißt, bewirbt man sich bei einem sehr innovativen Unternehmen, würde ich auch sagen, der Lebenslauf und generell der Auftritt der Bewerbung, das Deckblatt, sollte auch ansprechend sein, sodass man sich aus der Masse hervorhebt. Bewirbt man sich bei einem konservativeren Unternehmen, geht es nicht so viel um den Stil oder das äußere Design der Bewerbung, sondern eher um die Inhalte, dass diese sozusagen sehr stark fokussiert sind auf die Ausschreibung der Position. Und ich denke, das ist so der goldene Mittelweg, den man finden muss. Ja. Ja, idealerweise wäre mein Tipp dort, dass man sich wirklich darauf fokussiert, wenn man eine größere Vielzahl an Praktika absolviert hat, welches dieser Praktika hat mir Skills vermittelt oder auch Erfahrungen, die ich für meine Position, wo ich mich jetzt gerade bewerbe, sozusagen einen Mehrwert bringen. Und darauf achtet man als Arbeitgeber natürlich schon, weil man dann merkt, der Absolvent oder die Absolventin hat wirklich Interesse an der Position, und Interesse ist erstmal das Wichtigste bei jeder Bewerbung und in jedem Bewerbungsgespräch, dass man erkennt, derjenige will wirklich zu dem Unternehmen. Weil wenn man das nicht erkennt, da kann der Absolvent oder die Absolventin noch so gut sein, dann wird man relativ schnell im Vorstellungsgespräch für sich den Haken machen, hier wird es eher nichts bei uns. Ja. Ehrlich gesagt, Sally, KI wird uns immer mehr begleiten. Ich glaube, es ist unumgänglich, nicht nur in der universitären Welt. Ich denke, auch bei den Schülern spielt es heute schon eine große Rolle. Ja, man könnte es merken, wenn man auf gewisse, sage ich mal, KI-Themen spezialisiert ist und sich häufiger damit beschäftigt. Das Thema ist ja bei KI auch ganz vor allen Dingen, was gebe ich der KI oder dem ChatGPT eigentlich mit, welche Rolle er einnehmen soll. Und wenn ich das natürlich gut beherrsche und sage, schreibe mir im Stil eines sowieso oder einer sowieso diese Bewerbung, dann kann es sein, dass es selbst den besten HRern, die schon viele Bewerbungen gesehen haben, und den besten Führungskräften nicht auffällt, dass das eigentlich von der Maschine geschrieben wurde. Ja. Also du, für mich ist immer ganz wichtig, ist, sage ich mal, schon auch ein kurzes Anschreiben, wo man sich selber kurz mit seinen Stärken vorstellt sozusagen und seinen Erfahrungen. Ein weiteres Du, was ich sehr wichtig finde, ist ein gut strukturierter Lebenslauf, und bitte dort auch keine Angst vor Lücken haben. Ja? Auch nicht immer der geradeste Lebenslauf ist der beste, sondern zum Beispiel für mich als Führungskraft ist immer wichtig, dass ich auch erkenne, da gab es durchaus auch Abweicher in diesem Lebenslauf, dass jemand mal so ein bisschen die Zielrichtung verloren hat und dann aber wieder zurückgekommen ist. Und das ist zum Beispiel ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass die Person beweist, sie kann mit Krisen umgehen. Ja, also deswegen sind auch Dellen im Lebenslauf nichts Negatives, sondern ganz ehrlich gesagt heutzutage eigentlich ganz wichtige Skills, um zu beweisen, man hat eine gewisse Resilienz, ja, auch für Krisen und Herausforderungen sozusagen. Ja, ja. Ja. Vielleicht eine Ergänzung noch. Gerade in jungen Jahren ist es wichtig, dass man ausprobiert. Wenn ich in jungen Jahren mit wenig Risiko nicht ausprobiere, was eigentlich mein späteres Berufsbild sein soll, wann soll ich es denn dann ausprobieren? Es gibt auch noch eine Phase danach, aber irgendwann, so wenn man die 30 überschritten hat, wird es immer schwieriger zu verargumentieren, warum man so oft gesprungen ist oder sich bewegt hat in andere Richtungen. Deswegen probiert in jungen Jahren viel aus. Dafür seid ihr jung. Ja. Ja und Don'ts, weil du auch nach Don'ts gefragt hast, Celi. Dort ist es halt wichtig, wie gesagt, eine Bewerbung auf keinen Fall zu überfrachten. Also weniger ist hier mehr, ja, eher eine Kurzbewerbung halten, weil wenn der Arbeitgeber Interesse hat, mehr zu einem Thema im Lebenslauf zu erfahren, einen Nachweis benötigt oder ein Zeugnis, dann kann er das immer noch einfordern. Ein Don't ist natürlich auch in der heutigen Zeit noch immer, ja, einen falschen Stil oder auch, sag ich mal, formale Fehler und Rechtschreibfehler in der Bewerbung drin zu haben. Also lieber mal querlesen lassen. Das macht einen guten Eindruck. Es geht nicht darum, den perfekten Germanisten oder Germanistin einzustellen, ja, oder Native Speaker, sondern es geht einfach darum, dass sich jemand wirklich Mühe gegeben hat, diese Bewerbung zu erstellen. Ja, das ist einfach der Hintergrund. Ja. Sehr, sehr gerne. Gerne. Also was ich persönlich mache, wenn ich mich auf eine neue Position vorbereite bei einem anderen Unternehmen, wenn ich mich so extern bewerbe, ich schaue natürlich auf der Homepage. Also was macht das Unternehmen, was tritt in der Presse gerade auf, und ich erstelle mir dann eigentlich immer für jedes Unternehmen einen One-Pager. Das heißt wirklich, ich gehe sogar so weit, dass ich schaue, wenn das Unternehmen börsennotiert ist, wie steht der Aktienkurs, wie hat er sich die letzten 3-4 Jahre entwickelt, wie sind momentan die Ausgaben, ja, des Unternehmens für gewisse Forschungsfelder, also wie innovativ oder innovationsfähig ist das Unternehmen auch, und vor allen Dingen, was schreibt auch die Presse so ein bisschen? Also was passiert in der Branche, um einfach Background-Wissen zu haben? Und ich habe immer für mich, für meine Position natürlich einen gewissen Fragenkatalog dabei, den ich gezielt abarbeite im Vorstellungsgespräch, wo ich antworten möchte, halt einfach aus der Erfahrung natürlich von verschiedenen Positionen mittlerweile in verschiedenen Unternehmen und Branchen. Es ist ja immer ein Zusammenspiel, Celi, aus mir und natürlich der HR-Abteilung. Die HR-Abteilung hat natürlich den starken Fokus, den Lebenslauf natürlich genau zu durchleuchten. Einfach zu fragen, wie sind Sie zu der Entscheidung gekommen? Warum haben Sie diesen Studiengang gewählt? Ja, was war der Grund für dieses Praktikum? Und darauf sollte man eine Antwort parat haben. Also das sollte man einfach vorbereitet sein. Was mir als Vorgesetzter oder auch jedem heutigen Vorgesetzten eigentlich wichtig sein sollte, ist, dass ein erkennbares Interesse an der Position da ist. Nicht schon die Skills, die wir morgen oder übermorgen benötigen. Ich sage immer, wenn das Interesse da ist und ich grundsätzlich erkenne, derjenige hat einen Abschluss, der in die Richtung passt, wo er sich bewirbt, kann man der Person alles beibringen. Ja? Und das ist auch wichtig. Ja? Die ersten Jahre nach dem klassischen universitären Studium sind auch nochmal Lehrjahre in der Praxis, wo man das erlernte theoretische Wissen sozusagen auf ein Praxisniveau anhebt, ja? Wo man sagt, was brauche ich wirklich und was brauche ich vielleicht in der Zukunft nicht mehr so stark in diesem Berufsbild. Absolut. Also ich sag mal, weniger ist auch dort wieder mehr. Und das gehört auch zu einer guten Führungskultur dazu oder auch zu einer guten Firma. Wenn man merkt, dass die Kandidatin, der Kandidat nervös wird, dass man auch deutlich darauf eingeht und sagt, sie brauchen überhaupt nicht nervös zu sein. Wir haben sie eingeladen, wir haben also Interesse an ihnen. Und was ich auch dann gerne immer sage, wenn die Nervosität noch immer nicht weggeht, dann sage ich, versetzen Sie sich in die Lage, Sie haben noch nichts gewonnen, Sie haben aber noch nichts verloren. Also seien Sie einfach Sie jetzt in dem Moment. Und wenn Sie uns da den Menschen präsentieren, den wir ja bewusst aufgrund seiner, sage ich mal, vorgelegten Dokumente eingeladen haben, dann kann es ja gar nicht in die falsche Richtung gehen normalerweise. Ja. Ja. Und auch langfristig vielleicht über das Thema aufzuwachsen. Also ganz wichtig ist es, man hat sich ja bewusst auf eine Position beworben. Und da sollte man sich für sich selber einfach auch regelmäßig reflektieren. Also was sind meine Erwartungshaltung zu Beginn, wenn ich die Stelle antrete, wo möchte ich mich hinentwickeln, auch vielleicht mal so ein bisschen einen Zeitplan auch machen oder eine Roadmap, etwas neudeutscher ausgedrückt, wie lange möchte ich mindestens beim Unternehmen bleiben, wenn es, sage ich mal, normal verläuft und wie lange bin ich bereit zu bleiben, wenn es optimal läuft und was wären mögliche nächste Entwicklungsschritte und dort halt bitte nicht immer nur an die klassischen Karrieremodelle denken, ja, jetzt habe ich als Mitarbeiter, als Juniorberater oder Juniorentwickler oder in irgendeiner Juniorposition angefangen und jetzt möchte ich natürlich erstmal die mindestens, sage ich mal, Berater, Consulting oder Developer-Niveau erreichen, ja, also ein gewisses Berufsbild nach 3 Jahren und dann danach idealerweise in Senior-Level aufsteigen und dann über Projektmanagement in die klassische Führungskarriere zum Beispiel gehen. Sondern denkt von Anfang an breiter nach und fordert auch bei euren Vorgesetzten in den Mitarbeiterjahresgesprächen wirklich Themen konkret ein. Was gibt es denn für Entwicklungsmöglichkeiten? Und heute gibt es ja nicht nur die klassische Führungskarriere, sondern es gibt auch in vielen Unternehmen und immer vermehrter sehr interessante, gute Fachkarrieren. Weil man sollte sich früh in jungen Jahren wirklich die Frage stellen, möchte ich wirklich disziplinarisch später Kollegen und Kolleginnen führen. Da kommen viele Herausforderungen auf einen zu, die auch sehr unangenehm sind. Ja. Es ist einerseits schön, in Anführungsstrichen Chef zu sein, ja, sonst wäre ich es heute auch nicht, aber man hat auch viele Schattenseiten. Ja. Man muss auch negative Dinge tun, die einem selber manchmal auch, sage ich mal, nicht so gefallen, ja, aber man muss sie tun im Sinne des Unternehmens und damit muss man auch umgehen können. Und da ist vielleicht eher der erste Weg, lieber über eine ordentliche Fachkarriere zu schauen, ob das nicht der langfristige Weg ist, wo man heute ja auch sehr, sehr gutes Geld verdienen kann. Ja. Führungskarriere heißt auch meist etwas schneller austauschbar zu sein, wenn man sich wirklich auf klassische Führung konzentriert. Und das sollte man sich früh reflektieren. Möchte man wirklich nur noch führen und auch kein Fachexperte mehr sein, sondern in Anführungsstrichen ein Experte für Führung werden, aber dann halt auch mit dem Bewusstsein, ich bin einerseits, was Vorteil ist, flexibel einsetzbar in vielen Branchen und Arbeitsgebieten, aber ich werde auch nicht mehr ein Experte in dem sein, was ich eigentlich führe, sondern ich werde nur noch oberflächlicher verstehen, was die Kolleginnen und Kollegen dort tun. Und das sollte man sich regelmäßig mindestens einmal im Jahr mit einem halben Tag reflektieren und wirklich hinsetzen und sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und was sind meine nächsten Schritte, was ich tun möchte. Ja. Ja. Aber das ist ein guter Punkt, da sich mir auch als Absolvent sich schon Gedanken zu machen, weil je früher, desto besser. Ja, schauen wir weiter. Der nächste große Punkt ist so das Netzwerken, Beziehungen in der Arbeit. Viele Absolventen sind jetzt am Anfang auch ein bisschen zurückhaltend, aber wie könnten sie sich dort ein Netzwerk aufbauen? Wie sollten sie sich vielleicht mit den beruflichen Beziehungen pflegen? Und auch so ein bisschen das Kollegiale, also wie können Sie sich da ein bisschen mit einspielen? Auch eine sehr gute Frage in Zeiten vor allen Dingen von einem sehr hybriden Arbeitsmodell, was eher, sag ich mal, wenn man den Begriff Hybrid 50-50 sehen würde, ja eher in eine andere Richtung gerade abdriftet. Also der Trend ist ja in der modernen Führung, dass man ja schon dem Mitarbeiter die Wahl lässt, wo arbeitet er denn? Und die größere Mehrheit der Mitarbeiter entscheidet sich aktuell mehr fürs Homeoffice. Das heißt, es wird immer schwieriger natürlich auch Netzwerke, die, sag ich mal, durch die früheren klassischen Flurgespräche, Kaffeeküchengespräche automatisch gepflegt wurden, auch wirklich konsequent zu pflegen, vor allem wenn man neu im Unternehmen ist. Deswegen wäre mein Tipp, als Berufsanfänger schon versuchen, auch mehr in der Firma zu sein, allerdings nur, wenn es auch Sinn macht und die Kollegen sind da. Und dort dann auch die Präsenz der erfahrenen Kollegen wirklich charmant einfordern. Ja. Man hat Anspruch auf Ausbildung. Und man hat aber natürlich nur den Anspruch auf Ausbildung, es ist immer ein Geben und Nehmen, wenn dann natürlich auch was zurückkommt. Und wenn das aber jemand sieht und in einer ordentlichen Firmenkultur sollte das wertgeschätzt werden, dann sollte das funktionieren mit dem Einfordern und später auch zurückgeben. Weil es ist so, man bringt als junger Berufseinsteiger viele Skills mit, die die Älteren so nicht mehr haben. Entweder haben sie gar nie gelernt oder sie haben sie verlernt und sie sind aber plötzlich wieder on vogue oder state of the art, wie man neudeutsch jetzt sagt. Und man kann dann auch ein Know-how-Sharing betreiben, dass man sagt, du, ich gebe dir einerseits mein theoretisches Wissen oder mein modernes Wissen ab und dafür gibst du mir aber deine Erfahrung zurück. Und wenn man das hinbekommt auf einer guten Bauchebene, hat man einen super Berufseinstieg und eine tolle Entwicklung vor sich. Ja.
Gerade wenn sie neu eingestellt Gespräche. Da gibt es auch immer Fehler oder Missverständnisse, die einfach aufkommen. Das ist ja auch normal, meines Erachtens. Aber was sind so die meisten Fehler oder Missverständnisse, die einfach auftreten können, die vielleicht du auch schon gesehen hast? Und wie kann man diese vermeiden oder wie kann man die auch ein bisschen minimieren oder auch wieder herstellen, sage ich jetzt mal?
Ja, es gibt im Management so einen Spruch, so die 100-Tage-Regel. Ja, und das, finde ich, lässt sich mittlerweile auch beim Berufseinsteiger ganz gut anwenden oder generell eigentlich bei einem Einstieg in einem neuen Unternehmen. Dass man die ersten 100 Tage viel beobachtet, viele Fragen stellt, aber sich eher mit der Meinungsäußerung etwas zurückhält. Weil wichtig ist ja, ich muss am Anfang erstmal mein Umfeld kennenlernen, ja, mein Environment, neudeutsch ausgedrückt, und da dann ja auch entsprechend dazu die Kultur verstehen im Unternehmen. Ja, ist es wirklich eher ein innovatives Unternehmen, wie es sich nach außen dargestellt hat, oder stellt sich es doch eher als konservativer heraus? Wie sind wirklich die Führungshierarchien? Wie tickt auch, sage ich mal, die Kommunikation in der Belegschaft? Und darauf sollte ich erstmal viel Beobachtungsgabe aufwenden, dass ich dann wirklich mir sicher bin, ungefähr nach 100 Tagen, was ja ungefähr so 3-3,5 Monaten entspricht, schön langsam dann mir auch ein Bild machen und dann auch eine Meinung formen. Ja? Und wenn man das, glaube ich, beachtet, dann ist meine Erfahrung so in der Regel, dass man auch relativ gut dann sozusagen vorankommt im Unternehmen. Also sag mal, die größte Herausforderung sicherlich Stand heute, wie vorhin schon gesagt, durch das hybride Arbeiten, was ja gerade von der Waage her eher Richtung mehr Homeoffice geht, ist wirklich an das Wissen ranzukommen, weil man die Leute natürlich schwieriger erreicht. Das ist, bedarf von Anfang an ein gutes Time-Management. Idealerweise stellt einem das Unternehmen natürlich in der modernen Kultur einen Mentor zur Verfügung, dessen Netzwerk man dann auch immer anzapfen sollte, wenn man nicht selber weiterkommt. Aber mein Tipp ist immer, erstmal selbst versuchen, bevor man den Mentor oder Paten sozusagen um seine Unterstützung bittet, und konsequent halt auch Termine planen. Aber dort halt natürlich auch darauf achten, dass die Kollegen, die ja auch sonst viel um die Ohren haben, natürlich diese Termine auch ideal vorbereiten können, nachbereiten können. Also so Timeslots stellen und auch mit einer kleinen Agenda, was man denn fragen wollen würde oder wissen wollen würde, dass die Kollegen sich auch optimal mit ihrer Zeit sozusagen hier einbringen können. Ich würde sagen, da gibt es keine pauschale Antwort, und es gibt ja das Sprichwort oder die Aussage, ja, es gibt keine dummen Fragen, sondern nur dumme Antworten, aber da steckt auch wieder die Wahrheit irgendwo in der Mitte. Also es gibt definitiv keine dummen Fragen, aber es gibt natürlich definitiv dumme Antworten. Selbstversuchen ist nie schlecht, weil mit Selbstversuchen zeigt man grundsätzlich, dass man gewillt ist, selbstständig Dinge zu lösen und anzugehen, und man bringt ja auch viel Know-how mit. Ja? Das heißt ja nicht nur, weil ein Unternehmen jahrelang einen Prozess so umgesetzt hat, dass das auch richtig ist, das kann man durchaus auch hinterfragen oder ein Vorgehen, und deswegen ist es nicht schlecht, wenn man selber ausprobiert, wenn man genau über dieses selber Ausprobieren an diese Schwachstellen auch rankommt. Ja? Wenn ich es mir nur von anderen erklären lasse, erzählen lasse, wie man es zu tun hat, dann adaptiere ich nur. So, wenn ich es aber selber ausprobiere, erkenne ich vielleicht schon Themen, wo ich sage, naja, das war aber nicht selbsterklärend. Also hier ist definitiv immer jemand erforderlich, der mir eigentlich den Einstieg ermöglicht. Selbst komme ich gar nicht zum Einstieg. Und das ist eine gute Art, einfach selbst erstmal auszuprobieren und dann wirklich, wenn man nicht weiterkommt, Fragen zu stellen. Und dann erwarte ich mir in der modernen Unternehmenskultur, dass dann auch wirklich Hilfestellung kommt. Und wie gesagt, dann gibt es keine dummen Fragen. Es gibt nur Fragen, die nicht gestellt werden. Ja. Ja. Definitiv, und das ist auch ganz wichtig. Ich meine, eine ehrliche Fehlerkultur, ja, steht nicht nur im Leitbild, sondern sie wird gelebt, und das erkennt man relativ schnell, wenn man mal einen Fehler begeht, ja, weil dann sollte kein Blaming und Shaming entstehen, sondern es sollte vor allen Dingen konstruktiv damit umgegangen werden. Idealerweise habe ich meinen Fehler natürlich vielleicht auch selbst erkannt und auch gleich Maßnahmen abgeleitet, wie ich das beim nächsten Mal verhindern kann. Und wenn das nicht der Fall ist, dann zeige ich es bei meinem Vorgesetzten oder Paten, Mentor an und lasse mich dort beratschlagen und unterstützen, wie ich sozusagen beim nächsten Mal so einen Fehler vermeiden kann. Und dort sollte Unterstützung kommen, ja, und kein Angreifen. Sehr gerne. Sally, hier muss man vielleicht dazu sagen, was viele auch missachten ist, gerade in jungen Jahren, die Probezeit ist wirklich auch dafür da, um beiderseits rauszufinden, ist das der richtige Arbeitgeber? Und ich habe nie jemanden verurteilt, der auch mal ein-, zweimal in seinem Leben in der Probezeit gekündigt hat, weil letztendlich ist es so, wenn das natürlich nicht permanent vorkommt, muss man ja auch sagen, es gehört ja auch viel Mut dazu, zu erkennen nach 3-4 Monaten, das war definitiv nicht das richtige Unternehmen. Das ist natürlich die schlimmste Feststellung. Im besten Fall erkennt man, es war nicht die richtige Abteilung. Und man kann im Unternehmen zusammen mit HR, dem Vorgesetzten, vielleicht einen internen Wechsel herbeiführen, ja, wenn sonst die anderen Rahmenbedingungen passen. Und es gibt vielleicht eine artverwandte Abteilung, wo man genauso gut mit seinem Abschluss reinpasst. Und ansonsten, wenn die Probezeit vorbei ist, wieder das Thema reflektieren. Ja, sich jährlich einmal hinzusetzen und zu sagen, was lief denn gut und was war meine Erwartung, inwieweit wurden meine Erwartungen erfüllt und was könnte nächstes Jahr vielleicht noch besser laufen, das ist eine sehr wertvolle Arbeit, die man da für sich erbringt, aber auch fürs Unternehmen, weil letztendlich, wenn es dann wirklich dazu kommt, dass man im Unternehmen nicht mehr weiterkommt oder seinen Werdegang nicht findet, dann kann man auch relativ gut der anderen Seite argumentieren und wenn die andere Seite dann, sage ich mal, auch aufgeschlossen ist und interessiert ist, dann lernt man auch daraus, was man vielleicht bei einem nächsten Kandidaten, Kandidatin vermeiden sollte, damit es nicht zu einem vorzeitigen Abgang kommt oder zu einer Kündigung sogar in der Probezeit. Ja. Also grundsätzlich sind es ein paar Basics, ja, die ich mir nicht nur vom Absolventen, sondern generell von den Mitarbeitern erwarte. Es ist eine Offenheit, ja, es ist ein freundliches Auftreten, ja, eine gewisse Grundsozialität, die jemand mitbringt, ja, im Umgang mit anderen Menschen, ja, unterschiedlichen Kulturen, ja, unterschiedlichen Bildungswegen, ja, dass man den Respekt einfach mitbringt und vor allen Dingen, und das ist das Allerwichtigste, eine Ehrlichkeit. Aber eine Ehrlichkeit halt auch in einem gesunden Maße, dass man dahingehend natürlich auch auf den Ton achtet, wie man Feedback gibt sozusagen oder wie man sozusagen auf Aussagen von anderen reagiert. Ja. Da kommen wir vielleicht wieder auf den Punkt zurück, den wir vorhin auch schon beleuchtet haben, bezüglich dem Thema, wie geht man mit Feedback um. Ja? Wichtig ist, wenn ich was feststelle in einem Unternehmen, wo ich sage, irgendwie läuft das nicht richtig oder das hätte ich mir anders vorgestellt, dann versucht man wirklich erstmal den heutigen Grundprozess oder die Sachlage zu verstehen, spricht idealerweise am Anfang erstmal mit seinen Vertrauten, Mentor, Vorgesetzten darüber, damit man wirklich auch alle Winkel nochmal beleuchten kann und sagen kann, entweder in der Selbstbestätigung ja, also ich habe definitiv das Vorgehen, den Prozess oder die Sachlage richtig verstanden und dann sollte man konstruktiv Feedback, Verbesserungsvorschläge einbringen, weil schlecht ist immer, wenn man nur etwas kritisiert, das kommt immer sehr schlecht an, kann im ersten Moment auch mal passieren, ist nicht so, dass es mir nicht auch schon passiert ist, im Eifer des Gefechts, aber man sollte eigentlich immer, wenn man etwas kritisiert, möchte man ja eigentlich etwas anderes haben, dann sollte man auch zumindest einen Vorschlag haben, was man gerne anders machen würde, damit die andere Seite wiederum, die sich vielleicht da viel Mühe gegeben hat, diesen Prozess oder diese Sachlage herzustellen, auch wertgeschätzt fühlt und sagt, ja, kann ich verstehen, ich konnte ja auch nicht an alles denken und ja, das ist eventuell wirklich ein guter Vorschlag, den sollten wir weiter verfolgen und weiter ausarbeiten. Ja. Also ich denke, eine große Herausforderung wird für uns alle werden, dass mittlerweile, sage ich mal, natürlich die Changes immer schneller kommen. Das heißt, die Technologiesprünge passieren immer schneller. Es wird damit auch das Risiko steigen, dass man denkt, oh, das, was heute State of the Art ist, ist vielleicht in 3, 4 Jahren auch noch State of the Art, kann aber sein, dass es in einem halben Jahr schon überhaupt nicht mehr eine Rolle spielt. Ich denke, so die großen Themen wie KI-Technologie werden der nächste evolutionäre Sprung werden. Ja, ganz klar. Spannend wird es, wenn es in der Quantencomputing auch weitergeht und es auch wirtschaftlich, sage ich mal, finanzierbarer wird, auch für Unternehmen. Ja, was sich dort alles tut in Echtzeitmodelldarstellungen und Simulation, ja, und auch Auswertung und Analytik. Und ich denke, was ein ganz wichtiger Punkt ist in dieser schnelllebigen Gesellschaft, dass man es trotzdem schafft, sich zu entschleunigen. Ja. Dass man einfach immer wirklich auch einen, sag ich mal, ja, Ankerpunkt hat, auf den man sich berufen kann und wo man sich auch immer wieder zurückziehen kann und sagen kann, jetzt ist mal wieder gut, mit ständigem Gas geben. Ich muss auch meine Erholungsphasen gut einplanen, weil das Leben ist kein Sprint, es ist ein Marathon. Ja. Gerne. Ja, kommen wir vielleicht zur letzten Frage so ein bisschen zurück auf die Antwort. Wichtig ist durch diese Schnelllebigkeit, dass man ein gesundes Maß an Geduld mitbekommt, weil das führt natürlich dazu, durch das, dass Technologie und andere Entwicklungssprünge immer schneller passieren, dass man einfach so ein bisschen die Geduld auch schnell für Dinge verliert. Und so ein gewisser, gesunder Biss für ein Thema, wo es vielleicht auch nicht gleich in die Richtung geht, wo ich hin möchte oder wo ich denke, dass es hingehen soll, schadet manchmal nicht. Und da hilft es auch manchmal wirklich, einen Schritt zurückzugehen und sich wieder das große Ganze anzusehen und zu sagen, ja, okay, ich habe vielleicht ein bisschen mein eigenes Ziel auch aus dem Fokus verloren und deswegen sollte ich jetzt einfach ein bisschen Geduld mitbringen und ein bisschen Sitzfleisch, auf Deutsch gesagt. Also einerseits findet man mich auf LinkedIn. Ich habe einen LinkedIn-Auftritt, ich habe auch noch einen Xing-Auftritt, auch wenn ich den nicht mehr so stark verfolge. Und ansonsten kann man natürlich über meine E-Mail-Adresse ja mit mir auch in Kontakt treten oder eben über Seli als unsere Werkstudentin sozusagen. Gerne auch natürlich bin ich bereit, auch mal persönlich ins Gespräch mit dem einen oder anderen zu gehen. Ja. Danke.